Guten Morgen miteinander. Ostern, eine Woche später und eigentlich vermisse ich euch. Es war für mich ein komisches Ostern feiern, ohne den Gottesdienst, ohne Begegnungen mit euch. Und nach dem, was der Bundesrat gesagt hat, wird es doch noch eine längere Zeit gehen, bis wir wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass die Schweizerische Evangelische Allianz und auch der Verbund der Freikirchen in der Schweiz, dass die jetzt an einem Papier dran sind, wo sie dann am Bundesrat vorlegen, damit wir möglichst bald auch wieder in einem geschützten und guten Rahmen Gottesdienst feiern können. Ja, seht, ich bin noch nicht über Ostern hinweggekommen. Ich habe hier noch so einen wunderbaren kleinen Schoggi-Osterhase geschenkt bekommen. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie, der ist nicht ganz so klein. Es liegt nicht an den Einstellungen von unserem Techniker, irgendwie, dass der grösser wirkt. Wir haben ihn vorher gemessen, ist wirklich 62 cm gross. Also Ostern wird mich sicher noch eine Weile begleiten. Ganz sicher auch Schoggi-mässig. Hey, und mir gefällt das auch. Ostern geht wirklich weiter, auch mit unserer Predigt. Ich habe das Bild bekommen von jemandem am Ostersonntag. Das Grab ist leer und wenn ihr ganz gut anschaut, auf dem Stein, dort ist der Sensemann, der ist drunter. Tod überwunden, Jesus lebt. Hört doch vielleicht die Predigt vom letzten Sonntag, wenn ihr sie verpasst habt, nochmal. Lohnt sich wirklich, sich die Geschichte von der Bibel her gut anzuschauen. Wenn so etwas auf Facebook gepostet wird, dann gibt es schnell auch Bemerkungen dazu. Und die eine, die möchte ich euch wirklich zu Gemüt führen. Es geht ja darum, dass wir jetzt wieder Beerdigungen in einem grösseren Rahmen machen. Und der Herr M.W., das ist ein Kollege von mir aus der Pfingstbewegung, er hat geschrieben: Wenn Beerdigungen im großen Kreis erlaubt sind, dann feiern wir jeden Sonntag die Beerdigung von Jesus. Und dass er auferstanden ist, ist nicht mein Problem. Und dort so ein Zwinkersmiley. Ich habe ihm dann eben geschrieben, dass ich eigentlich finde, man sollte folgen. Und dass ich froh bin, eben, dass die Schweizerische Evangelische Allianz, dass sie da so ein gutes Papier ausarbeitet. Aber eben Ostern geht weiter. Ich möchte gerne mit euch auch einen Text anschauen, der auch zeigt, dass für uns Ostern weitergeht. Und ich nehme euch mit in 1. Korinther, ins 15. Kapitel. Und ich werde da gewisse Vers rauspicken. Die stehen dann immer dort und oben auch die Übersetzung. Bei der Übersetzung schaue ich eigentlich einmal, dass es das am besten trifft, was auch in der griechischen, im griechischen Neuen Testament eigentlich gemeint ist. Und darum wechsle ich gern zwischen den verschiedenen Übersetzungen. Im Vers 57 heisst es: Gott aber sei Dank. Gott sei Dank. Also ich hoffe, dass auch während dieser Zeit, die sehr eingeschränkt ist, auch von den Beziehungen, dass du immer wieder Sachen erlebst, wo du kannst sagen: Gott sei Dank. Und schön ist auch die Rückmeldungen, die auch ich bekommen habe. Da hat doch Gott ein paar ganz außergewöhnliche Sachen gemacht. Wir hatten zweimal einen Notfall im Rahmen und im Umfeld der Gemeinde, wo Leute auch ins Spital haben müssen. Beide Personen sind wieder daheim, sind sich am Erholen. Da hat Gott eingegriffen. Jemand anders hat ein neues Zuhause gesucht, eine Wohnung gesucht. Und das in dieser Zeit hat etwas Passendes gefunden, freut sich jetzt zum Zügeln. Jemand, der seit 2 oder 3 Jahren eine Arbeitsstelle sucht, hat eine Arbeitsstelle bekommen. Das, was sie sich gewünscht hat. Wenn, ausgerechnet in dieser Corona-Zeit, wo ich denke, es ist auch schwierig, eine Arbeitsstelle zu finden. Gott ist einfach wunderbar. Und so hoffe ich, dass du immer wieder auch hast können sagen: Gott sei Dank. Da sagt der Apostel Paulus aber auch warum: Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herr, schenkt er uns den Sieg. Der Sieg, da ist ja das erfolgreiche Ende von einem Kampf. Gott sei Dank. Es ist so, dass Gott den Sieg schenkt. Gott gibt den Sieg. Also das ist nicht etwas, wo man selber hätte müssen, aus eigener Kraft oder Anstrengung fabrizieren. Gott schenkt den Sieg. Wunderbar. Und Wie er das macht, das sagt Paulus uns da auch noch. Durch Jesus Christus, unseren auferstandenen, grossartigen Herr. Das wäre jetzt so ein Vers, den ich mir gerne würde irgendwie einrahmen und irgendwie in mein Wohnzimmer hängen. Weil an dem kann ich mich festheben. Gott schenkt uns den Sieg. Er schenkt mir den Sieg. Jetzt ist aber die Frage, der Sieg über was? Oder in welcher Situation? Es ist ja so eine Sache mit Bibelvers. Man kann sie nicht einfach zum Zusammenhang ausreißen und für irgendetwas anwenden. Da müssten wir jetzt ein bisschen den Zusammenhang erforschen und das mache ich mit euch. Und eben im Zusammenhang mit Ostern geht weiter. Dort gehört die Aussage an. Es klingt ganz geheimnisvoll. Der Paulus schreibt, wie der Irdische, so auch die Irdischen. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Wenn euch das jetzt im ersten Moment überhaupt nicht sagt, dann kann ich das total nachvollziehen. Wir schauen uns die Sache ein bisschen genauer an. Für das wechsle ich jetzt auf die neue Genfer Übersetzung und tue euch den gleichen Vers nochmal vorlesen. Das ist der grosse Vorteil auch von den vielen deutschen Übersetzungen, die wir haben. Wenn ihr beispielsweise auf bibelserver.com geht, dort habt ihr, ich glaube, 7, 8, 9 verschiedene deutsche Übersetzungen. Und wenn euch mal etwas ein bisschen kompliziert oder schwierig verständlich dunkt in euren Übersetzung, die ihr die Heil leset, dann geht vielleicht einmal aufs Internet und vergleichen. Da tut nämlich die neue Genfer Übersetzung all das Geheimnisvolle, tut sie schon deuten im Zusammenhang mit dem ganzen Text. So wie der irdische Adam beschaffen war, also der irdische Mensch, so sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Ihr merkt also, da geht es um unseren Körper. Vielleicht erinnert ihr euch, der Adam, der allererste Mensch, Gott hat ihn aus dem Staub von der Erde gebildet. Wird wahrscheinlich ein Prachtexemplar sein vom Mann. Ich meine, das erste Original. Und dann hat Gott am Adam Lebensatem eingehaucht. Und dann ist Leben in den Körper reingekommen. Wir sind auch Menschen, Adams Söhne und Evas Töchter. Und wir sind so wie der Adam, wie der erste Mensch. Die Bibel sagt uns, wenn wir unseren Körper anschauen, dann ist er vergänglich. Das ist eines der Merkmale. Es gibt einen natürlichen Prozess. Irgendwann altert unseren Körper. Das Verrückte ist, dass das eigentlich schon ganz früh anfängt. Da würde ich jetzt unseren jungen Leuten, die noch nicht 30 sind, keine Angst machen. Aber eigentlich altern wir schon ziemlich früh. Im Verlauf der Jahre merken wir dann das auch. Dieses und jenes funktioniert vielleicht nicht mehr ganz so optimal. Die Haare werden grau. Alterserscheinungen kommen. Und vor allem mögen wir auch nicht mehr so viel. Wenn wir zu Abend zu lange noch auf sind, dann büssen wir das, weil wir einfach am nächsten Tag oder am übernächsten Tag vielleicht nicht mehr so fit sind. Irgendwann hat auch unser Körper wie so ein Verfallsdatum. Wir sterben und wenn wir Menschen beerdigen, dann zerfallen sie und dann löst sich irgendwo alles wieder in seine Bestandteile auf. Also vergänglicher Körper. Der Paulus sagt dann aber auch noch etwas anderes. Auch unser Körper, der hat eigentlich den Stand von der Niedrigkeit oder von der Unehr. Da ist eigentlich damit gemeint, dass wir nicht das repräsentieren mit unserem Körper, wo eigentlich Gott ursprünglich geschaffen hat. Durch das, dass der Mensch sich gelöst hat aus dieser engen Beziehung zu Gott im Paradies, ist da wirklich passiert, dass auch etwas an ihm selber von dieser Herrlichkeit und von dem Glanz verloren hat, wo wir ursprünglich hatten. Der Paulus sagt, es ist auch ein Körper in Schwachheit. Eben, wir haben körperliche Grenzen. Spätestens da, wo wir Hochsprung gemacht haben in der Schule, habe ich gemerkt, wo meine Grenzen sind. körperliche Grenze, weil ich nicht so lange Beine hatte wie eine meiner Schulkolleginnen. Aber auch meine Schulkollegin, die super gut war in Leichtathletik, auch sie konnte nicht einfach 3 Meter hoch gumpen. Andere Grenzen, wir werden müde. Auch unsere Seele, wir können erschöpft werden, wir sind auspowert, wir haben einfach nicht endlos Energie. Und vielleicht möchte ich vielleicht noch etwas, aber ich kann nicht. Und da ist wirklich Schwachheit so ein Merkmal. Und das dritte Merkmal, das Paulus herausarbeitet, das habe ich übrigens aus dem ganzen Zusammenhang vom 1. Korinther 15. Er sagt, es ist einfach der natürliche Körper, ein natürlicher Leib. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und jetzt kommt eben die andere Seite. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, und da fragt ihr euch jetzt, ja, gibt es denn auch einen himmlischen Mensch? Ja, den gibt es tatsächlich. Jesus, Gottes Sohn. Er ist als Gottes Sohn und Menschensohn jetzt im Himmel. Eben der Auferstandene. Aber wie ist jetzt Jesus als der himmlische Adam beschaffen? Was sagt das über seinen Körper aus? Und das ist ganz spannend. Jesus ist auferweckt worden, unverweslich. Das heisst, sein Körper kann nicht mehr befallen. Er kann nicht mehr krank werden. Er kann nicht sterben. Das ist vorbei. Stell dir vor, keine Chance, irgendwann wieder zu sterben. Keine Chance. Keine Chance, alt zu werden, grau zu werden. Keine Chance. Geht einfach nicht mehr. Ist völlig anders. Denn der Stand eben in Ehr, in Herrlichkeit. Man könnte beide Ausdrücke dafür brauchen. Eine glänzende, strahlende Schönheit. Hey, einfach himmlisch. Ein Körper in Kraft. Und da wird das griechische Wort Dynamis gebraucht. Eine Kraft, eine Bevollmächtigung in vollkommener Weise in allem, denen mal Gottes Wille zu tun. Da gibt es keine Limiten mehr. Nichts mehr. Ein geistlicher Leib, im Gegensatz zu einem natürlichen Leib, ein geistlicher Leib, ein geistlicher Körper, der eben einen übernatürlichen Ursprung hat, der geschaffen worden ist durch den Heiligen Geist. Und das sehen wir in der Auferstehung von Jesus. Und das ist etwas ganz anderes. Aber vielleicht habt ihr es ja noch im Kopf. Es geht ja da nicht bloß darum, dass der Paulus uns sagen will, liebe Leute, ihr seid so und Jesus ist anders. Der Paulus sagt, so wie der himmlische Adam beschaffen war, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Das eine ist, ihr merkt das auch, es geht um Zukunft. Und für wer gilt die Zukunft? Für alle, die zum Himmel gehören. Wer gehört zum Himmel? Zum Himmel gehört, wer vom Himmel gekommen ist. Jesus Christus. Er hat immer schon zum Himmel gehört. Er war Botschafter vom Himmel auf dieser Erde. Und nach seiner Auferstehung ist er mit Himmelfahrt wieder zurück zum Vater. Er ist dort hingegangen, wo er schon immer hingehört hat. Aber nicht nur er, sondern auch diejenigen, die im Himmel ihres Zuhause haben. Die gehören auch zu den Himmlischen. Und jetzt wechseln wir Paulus vom Korintherbrief in Philipperbrief und dort lesen wir etwas ganz Spannendes. Der Paulus schreibt, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und das ist etwas, was mit jedem Menschen passieren darf, wenn er sein Vertrauen Jesus Christus schenkt. Wenn er in eine Beziehung zu Jesus Christus kommt, dann kommt er das Bürgerrecht über vom Himmel. Und das ist etwas ganz Grossartiges. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Also wir gehören zu den Himmlischen, wir werden zu den Himmlischen gehören. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wenn Jesus wieder kommt, da schreibt jetzt der Paulus im Philipperbrief wieder, er wird unseren unvollkommenen Körper, eben, in Schwachheit, natürlich, verweslich und so weiter. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wow! Merkt ihr, der gleiche Gedankengang, wenn Jesus wiederkommt, dann wird etwas mit uns geschehen. Ostern 2.0. Das, was Jesus mit der Auferstehung erlebt hat, das geht weiter. Paulus schreibt, er hat die Macht dazu, eben aus etwas Natürlichem etwas Übernatürliches zu machen. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wir gehen da auf etwas zu. Wir als Bürger vom Himmel, wo absolut, ich habe fast gesagt, undenkbar ist. Absolut gewaltig ist. Gehen wir zurück zum Paulus. Er beschreibt das auch noch so und er sagt, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, eben das Bild, das Ebenbild vom Irdischen. Wir sind eigentlich wie bekleidet mit dem Bild, menschlichen Körper. Eben, und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das ist Zukunft, das ist deine Zukunft. Dein persönliche Ostern, deine Auferstehung, deine körperliche Auferstehung. Paulus sagt, schaut, ich sage euch ein Geheimnis. Und das ist ein Geheimnis, das er den Korinther als erstes gesagt hat, aber wo gut möglich ist, dass das unsere oder die nächste Generation buchstäblich auch so erlebt. Wir werden nicht alle entschlafen. Der Paulus hat gewusst, denn wenn das geschieht, werden nicht alle gestorben sein, die an Jesus glauben. Es wird auch solche geben, die werden dann noch leben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Verwandelt, das heisst, eine Wandlung durchlaufen und da ist gemeint, der Körper betreffend. Die Frage ist, wie lange braucht Gott, damit das denn sich so verändert? In einem Nu. Weiss jemand von euch, wie lange das ein Nu geht? In einem Nu? Ich habe gelesen, im Griechischen bedeutet das Wort, man kann es nicht mehr kleiner machen, von der Zeit her. Gell? Bei einer Sekunde könnte man noch sagen, ja, eine Sekunde kann man noch halbieren, eine halbe Sekunde. Oder vielleicht reden wir von einer Millisekunde. Aber der Augenblick wird so kurz sein, dass man die Zeit nicht mehr teilen kann. Also, das ist wahrscheinlich schon viel zu lang für den Moment, den es braucht. In einem Nu, in einem Augenblick, mega schnell, wenn bei der letzten Posaune dem posaunen wird es. Kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen. Aber Gott hat den Zeitpunkt festgelegt. Und dann wird es so sein. Und die Toten werden auferweckt werden. Eben all die, die entschlafen sind, all die, die gestorben sind. Wobei, da hat der Paulus nur den Körper im Blick. Weil in dem Moment, wo du und ich sterben, werden wir direkt in Jesus sein. Das sagt uns das Wort Gottes ganz unmissverständlich. Das, was zurückbleibt allerdings, das ist unser Körper. Das ist auch das bei einer Beerdigung, wo wir nachher in ein Grab hineinlegen. Oder in eine Nische, wenn es eine Urne ist. Aber wir als Persönlichkeit, wir gehen schon zu Gott. Aber unser Körper ist nicht verloren. Die Toten werden auferweckt werden und auch da wieder, sie werden unvergänglich sein. Spannend ist auch, heisst es, die Toten werden auferweckt werden. Also für Gott ist das genauso schwierig, wie wenn dich jemand weckt am Morgen und du nachher aufstehst und du verwachst. Was musst du machen zum Verwachen? Nichts. Jemand ruft dich einfach. Und wenn der Moment kommt, werden wir einfach du verstehen. Gewaltig. Und wir werden verwandelt werden. Nachher werden wir nicht mehr so sein wie vorher, unseren Körper betreffend. Und da drin gehört jetzt eben der Satz: Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Und eben da geht es nicht, ich habe ein Problem am Arbeitsplatz und jetzt schenkt er mir den Sieg über meinen bösen Chef. Nein, es geht darum, dass Jesus uns den Sieg über den Tod, über den lieblichen Tod schenkt. Gewaltig. Und jetzt ist die grosse Frage, auf uns wartet so etwas Herrliches. Wir werden Jesus gleich sein. Und all das, wo du vielleicht mit deinem Körper ein Problem hast, eben weil du älter wirst, weil du krank wirst, weil du merkst, vielleicht mein Leben geht zu Ende, ich gehe dem Sterben entgegen, das wird nachher kein Thema mehr sein. Und jetzt ist die grosse Frage, was sind Konsequenzen aus dem heraus? Paulus schreibt dann nämlich: Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern. Wenn ihr jetzt die Bibel nicht aufgeschlagen habt und nicht mitleset, das wünsche ich mir jetzt für den Moment gerade ein bisschen. Wie würdest du diesen Satz beenden? Was würdest du denken, was sagt jetzt der Paulus zu seinen geliebten Brüdern und Schwestern, zu den Mitchristinnen und Mitchristen? Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, ich würde den Satz vielleicht so weiterführen. Daher, lasst uns ein Loblied anstimmen. Lasst uns Gott danken dafür. Lasst uns sagen, hey Gott, du hast eine wunderbare Zukunft für mich. Wie wirst du den Satz fertig machen? Der Paulus, er überrascht mich an dem Punkt, weil jetzt haben wir es noch von Ostern 2.0 für alle, die Bürger vom Himmel sind. Und er sagt, seid fest und unerschütterlich. Und damit meint er, dass wir am Fundament von unserem Glauben felsenfest festheben sollen. Das Problem der Korinther, und darum schreibt das ganze 15. Kapitel, ist nämlich das, dass Leute sie angefangen haben zu verunsichern. Sie haben nämlich gesagt, hört mal, so etwas wie eine Auferstehung gibt es gar nicht. Und sie haben angefangen zu zweifeln, sie sind nicht mehr rausgekommen, sie haben das Fundament von ihrem Glauben angefangen, ein bisschen aus dem Griff zu bekommen. Und der Paulus macht ihnen darum klar, dass das grundlegend ist mit dieser Auferstehung für sie, aber auch für ihren Glauben. Weil wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, dann ist Jesus auch nicht auferstanden. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, sagt der Paulus, dann kannst du alles vergessen. Weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann haben wir keinen, der für unsere Schuld gezahlt hat. Ganz abgesehen davon, dass Jesus dann auch ein Scharlatan war, weil er hat seinen Leuten immer wieder gesagt, ich muss sterben und ich werde auferstehen. Wenn er nicht auferstanden ist, wenn das bloß eine Illusion oder eine Einbildung war, von denen, die etwas anderes weiterverzählt haben, dann vergiss es. Auf der anderen Seite hat der Paulus uns aber auch in diesen Vers versucht zu überzeugen davon, dass eben so wie Jesus auferstanden ist, das nachher auch für uns gilt. Und an dem sollen wir fest und unerschütterlich festheben. Das Fundament vom Glauben ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben worden ist. Und der nächste Punkt ist eben auch entscheidend. Und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag. Übrigens, ganz spannend, das Alte Testament hat das schon vorausgesagt. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn ich Vergebung von der Schuld habe, dann kann ich durch Jesus Christus mit Gott versöhnt werden. Wenn ich mit Gott versöhnt bin, dann habe ich durch Jesus Christus freien Zugang zu Gott. Wenn ich freien Zugang habe zu Gott und angenommen bei ihm, dann habe ich einen Platz im Himmel. Und das ist so wichtig. Lassen wir uns das nicht rauben. Es gibt heute auch moderne Theologen und Nicht-Theologen, die mir auch schon auf dem Friedhof gesagt haben, Auferstehung ist bloß einfach ein schöner, tröstender Gedanke, aber wahr ist es nicht. Und ich habe gedacht, ich könnte nie auf dem Friedhof jemandem etwas Tröstendes sagen, wo ich davon überzeugt bin, dass es nicht wahr ist. dann glaube ich, müssten wir einfach einander trösten und das war's. Aber das Wort Gottes sagt uns etwas anderes. Das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass auch wir auferstehen werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber eben, sich von dem nicht abbringen lassen, das ist nicht immer so einfach. Und der Paulus ist da auch sehr realistisch. Darum sagt er, bleibt fest, bleibt unerschütterlich, gibt den Glauben und Zuversicht nicht preis. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Sie sollen nicht bloß festheben an ihrer Überzeugung vom Glauben, sondern da heisst, sie sollen alle Zeit überreich sein in dem Werk des Herrn. In meinem Bibelkommentar habe ich gelesen, wer verstanden hat, dass Jesus Christus leiblich von den Toten auferstanden ist und dass dieser Sieg über den Tod die Gewissheit verbürgt, dass dereinst die Jesus-Nachfolger von den Toten auferweckt werden und von Gott einen neuen geistlichen Leib der Herrlichkeit erhalten werden, der stimmt nicht nur ein Loblied an, sondern der wird sein Leben anders leben. Ja, wie anders? Es heisst da, alle Zeit. Alle Zeit heisst immer. Immer, zu allen Zeiten, ständig und bei jeder Gelegenheit. Nicht nur immer, sondern auch überreich sollen sie leben. Also total engagiert in einem grossen Mass, mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft. Und dann kommt noch, für was sollen sie immer sich total engagieren? Da heisst in dem Werk des Herrn. Und jetzt müssen wir ganz gut anschauen, weil an dem Punkt könnte es wirklich auch schief laufen. Ich habe hier die neue Genfer Übersetzung gewählt, um euch zu zeigen, in welche Richtung dass es eben auch könnte auf eine falsche Ausfahrt rauslaufen. Mir geht es ja darum, was bedeutet das? Ergon tu Kyriou, Werk des Herrn. Um was geht es da? Die neue Genfer Übersetzung sagt, setzt euch unaufhörlich, also eben immer, und mit ganzer Kraft, und sie übersetzt jetzt, für die Sache des Herrn ein. Jetzt mache ich mit euch ein kleines Gedankenexperiment. Was passiert, wenn du das tust? Was passiert, wenn wir das tun? Unaufhörlich, mit ganzer Kraft, für die Sache vom Herrn. Wir brennen für die Sache von Jesus. Und schlussendlich brennen wir dann nicht auch aus. Wir haben ja noch nicht den neuen Körper. Wie kann ich unaufhörlich und mit ganzer Kraft unaufhörlich mich engagieren bei Tag und bei Nacht? Und mit ganzer Kraft bedeutet für mich mindestens 100% und nicht weniger. Was passiert denn? Für die Sache vom Herrn. Du hast vielleicht ein ganz höchstes Verantwortungsbewusstsein. Schließlich geht es um die Sache vom Herrn. Was ist denn, wenn irgendwo etwas auf der Strecke bleibt? Denk vielleicht an deine Kirche oder deine Gemeinde. Was ist jetzt, wenn im Kinderdienst jemand fehlt? Hey, und du willst es machen, dich unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache vom Herrn einsetzen, dann meldest du dich für den Kindergottesdienst. Was andere nicht machen, das übernimmst du. Und du fängst dich auch um vieles zu kümmern. Ja gut, vielleicht hast du das Glück, dass du in einer ganz schönen, grossen Gemeinde bist. Ich sage manchmal, bei uns in der Gemeindeleitung, mein Traum ist eine Kirche von 400 Leuten. Nachdem haben mich alle geschockt anschauen, weil 400 gehen gar nicht bei uns rein, erkläre ich dem, bei 400 Leuten hast du genug Mitarbeiter in jedem Dienst. Du hast genug Leute, die singen, du hast genug Leute für den Kindergottesdienst, du hast genug Leute, die putzen, ist kein Problem mehr. Weil du hast genug Leute. Aber eben, in unserer Situation muss ich denn jetzt nicht noch einspringen. Vielleicht hast du aber auch ein Verantwortungsbewusstsein auf eine ungute Art und Weise und merkst dann plötzlich, hey, ohne mich geht es gar nicht, dass ich kann gar nicht mehr krank werden. Weil dann ist der Begrüßungsdienst am Boden. Dann ist unser Kirchenkaffee, gibt es keinen Zopf nach dem Gottesdienst. Hey, ich muss mich überall engagieren. Und der Paulus sagt da auch, unaufhörlich, mit ganzer Kraft für die Sache vom Herrn. Es könnte auch noch in eine andere Richtung gehen, nicht bloß verantwortungsbewusst sein, sondern wenn du sagst, hey, für die Sache vom Herrn, da muss ich mein Bestes geben. Gut ist nicht gut genug. Hohe Erwartungen haben. Wir müssen die besten Resultate liefern. Geht nicht, gibt es nicht. Ich muss ein guter Christ sein, eben unaufhörlich, mit ganzer Kraft, privat und auch im öffentlichen Leben. Und dann schaust du vielleicht auch noch auf das, was andere machen. Und das ist so ein bisschen etwas, wo ich so ein bisschen erkrankt habe. Die anderen tun mehr. Wenn ihr jetzt ein bisschen so in dieser Corona-Geschichte auch Angebote vergleichen, eben vor allem auch von kleinen zu grösseren Gemeinden, dann denke ich manchmal auch, wow, also die haben noch das Angebot, die machen noch diesen Online-Kurs, die machen noch ein Kinderprogramm im Voraus und sie machen das alle unaufhörlich mit ganzer Kraft für den Herrn. Eigentlich sollten wir auch. Und dann ist natürlich auch noch das Problem, ja, also der grosse Applaus, der kommt ja dann schon wahrscheinlich der über, der da sich so richtig engagiert hat, alles gemacht hat. Und wenn ich nicht kann, wenn ich meine Limiten habe, Paulus, was erwartest du von mir? Unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn. Gut, vielleicht würde ich mir ja auch ein Denkmal setzen. Und darum kann ich nicht weniger machen. Es stresst mich. Ich muss es besser werden, es ist Druck da. Und wie ist das mit unaufhörlich oder immer? Das heisst ja, ich darf mir keine Ruhe gönnen. Nichts von Entspannung, keine Ferien. Und das Resultat von dem kenne ich aus meinem eigenen Leben und aus der Beobachtung von anderen. Dann sind plötzlich die Leute und ich selber sehr gestresst. Sehr reizbar. Es mag nichts mehr leiden an Kritik und schon explodiere ich. Ich fühle mich anfangen, ich fühle mich leer, ziehe mich vielleicht zurück aus allem raus, ich kündige innerlich und Freude am Dienst für Jesus ist schon lange auf der Strecke geblieben. Du merkst vielleicht auch, ich kann nicht mehr recht schlafen. Du bekommst vielleicht andere gesundheitliche Probleme über, unaufhörlich, mit ganzer Kraft hast du brennt und bist am Ausbrennen. Und vielleicht fängst du auch an, zu Suchtmitteln greifen. Du musst dann vielleicht nochmal ein Glas und nochmal ein Glas und nochmal ein Glas Rotwein sein, damit du dich irgendwie einigermaßen kannst entspannen. Kann es wirklich sein, Paulus, ist es dein Ziel, dass wir brennen für die Sache vom Herrn und schlussendlich endlich ausbrennen für Jesus. Und ganz ehrlich, wenn man sich das überlegt, dann habe ich bei mir auch geschrieben, nein. 3 Ausrufezeichen. Jetzt ist aber die Frage, wie gehe ich jetzt mit dem Text um? Also, der Bibeltext, der geht mich so nicht an. Dann streiche ich einfach durch in meiner Bibel. Aber in dem Moment merke ich, das kann ich ja auch nicht. Oder ich entscheide mich, okay, so will ich das nicht umsetzen, obwohl der Paulus das den Christen geschrieben hat. Blöd ist nämlich, er schreibt da nicht, das geht nur irgendwie die Leiter von einer Gemeinde an oder die gezahlten Mitarbeiter, sondern er sagt eigentlich, Leute, das geht alle an, die Bürgerrecht im Himmel haben. Und da gehörst ja du und ich dazu. Irgendwie gibt es da ein Dilemma. Was man manchmal dann eben auch macht mit so einem Bibeltext oder mit so einer Aussage ist, dass ich mich einfach dagegen entscheide. Ich lasse sie ganz oder teilweise. Und vor allem mache ich das sicher nicht mit unaufhörlich und mit ganzer Kraft, weil das geht gar nicht. Und jetzt entscheide ich einfach, dass da, wo die Bibel mir sagt, dass es für mich nicht gilt. Eben, vielleicht merkst du jetzt auch, das ist für einen bibeltreuen Christ keine Option. Und gleich, wie muss man denn das jetzt einordnen? Und darum möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn irgend so etwas euch plötzlich anfängt, Schwierigkeiten zu machen, dann dürft vielleicht Bibelübersetzungen miteinander vergleichen. Oder fragt jemand, was steht denn ganz genau im Urtext? Und im Urtext steht nämlich Folgendes. Jetzt hängt es bei mir. Im Urtext heisst es nämlich so, wie in der Einheitsübersetzung übersetzt, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. Darum habe ich extra neu gegeben von Olo. Weil dort heisst es nämlich nicht in dem Werk des Herrn, sondern dort heisst es für die Sache des Herrn. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das Ergon, tu Kyriou, ist das Werk, und jetzt, welches im Dienste Christi getrieben wird. Das sagt mir ein Bibelkommentator an dem Ort. Es ist also das, was Jesus Christus gemeinsam mit mir will unternehmen. Das, was er mit mir will, für seine Sache bewirken. Und dort soll ich jederzeit bereit sein. Dort soll ich mich hundertprozentig engagieren. Und das bedeutet, dass ich mich eben auch abgrenzen kann und abgrenzen soll. Ich soll das tun, was Gott für mich gedacht hat. Wenn es Gott für dich gedacht hat, dass du im Kindergottesdienst dich sollst engagieren, dann mach das. Mach das jedes Mal, wenn du eingeteilt bist, mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Engagement, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Freude. Mach das. Aber das bedeutet, dass für andere Sachen, wo Jesus nicht dich gedacht hat, er sich jemand anders gedacht hat. Wo musst du nicht neben einem Dienst noch 700 andere machen? Mach du das, wo Jesus dir als Auftrag gegeben hat. Du tu deine Kräfte einsetzen, aber gezielt so und dort, wo es der Herr mit dir will. Und nicht auf 700 Baustellen. Und wenn du einfach am Schluss von deinem Tag, am Schluss von deiner Woche total erschöpft bist, merkst, ich brenne aus, dann ist es vielleicht gut zu fragen, Jesus, da, wo ich mache, da, wo ich mich so ganz drin hineingebe, sind das auch Sachen, die du von mir erwartest? Und dann vertraue Gott, dass er auch noch andere Leute hat, die auch Aufgaben übernehmen können, weil ich glaube nicht, dass Jesus will, dass wir ausbrennen. Ich habe kürzlich jemandem gesagt, Jesus ist nicht an einem Burnout gestorben. Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Und Jesus ist unser Vorbild auch in dem, wie wir als Menschen leben sollen. Hat Jesus alles gemacht? Nein. Ist Jesus überall angegangen? Nein. Hat Jesus manchmal auch sich zurückgezogen und hat er Ruhe gesucht? Jawohl. Jesus hat alles gemacht, was der Vater von ihm erwartet hat. Er war aber auch mit seinem Vater über diese Sachen im Gespräch. Und genau so sollen wir es auch machen. Merkt ihr, es ist nicht eine Ausrede für Leute, einfach nichts zu tun. Aber das zu tun, was Jesus erwartet und nicht etwas anderes und darüber hinaus. Ganz entscheidend ist es auch, dass wir es tun in der Abhängigkeit von Gottes Kraft. Jesus ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, bevor er seinen Dienst angefangen hat. Und wir müssen auch aus dem heraus, wo Gott uns schenkt, aus dem heraus dienen wir anderen. Wenn ich es aus eigener Kraft mache, dann brenne ich wirklich aus. Verbunden mit Jesus Christus in der Kraft vom Heiligen Geist, der Paulus sagt sogar, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Für jeden Dienst, für jeden Auftrag, für jede Sache, wo Jesus dich möchte brauchen, such du auch seine Kraft, such du seine Begabung, such du Verbundenheit mit dem Heiligen Geist. Fertig aus den eigenen Ressourcen zu schöpfen, es wird nicht funktionieren. Denn ein weiterer Punkt, den ich auch bei Jesus sehe, es gibt immer auch eine Ausgewogenheit zwischen Schaffen und Ruhen. Ihr hättet Jesus nie gesehen, an einem Sabbat irgendwo nehmt etwas schaffen. Nie. Jesus hat gewusst, es braucht auch die Ruhe. Es braucht die Ruhe auch in Gott. Ich sage nicht, dass es bei uns der Samstag sein muss, aber du brauchst jeden Tag Ruhe, du brauchst Entspannung, du brauchst Zeit mit Gott. Und das möchte ich jedem, der mit Jesus lebt und auch will, ja, Jesus und mit Jesus etwas bewirken in dieser Welt, möchte ich dir das sehr ans Herz legen. Such du Zeit mit Gott, wo du vielleicht einfach vor ihm bist und sagst, Herr, fühl mich wieder neu, tu mich wieder wie neu kalibrieren, richtig ausrichten, dass ich mache, was ich tun soll, dass ich sie lasse, wo ich nicht gemeint bin. Richte mich wieder auf dich aus. Und dann ist es eben auch wichtig, dass ich Nein sagen lerne zu dem, wo Jesus nicht von mir erwartet. Ich merke, dass wenn dann einmal manchmal wieder so eine neue Idee kommt oder ein neues Engagement, wo man mich vielleicht auch fragt und mir das so gerne schmeichelt, hey Susi, würdest du nicht auch noch mitschaffen? Ich bin ganz schnell dort und ich sage, hey mal, cool, das mache ich auch noch. Aber ich habe gemerkt, wenn es nicht von Gott ist für mich, dann biege ich mir einfach noch etwas mehr auf meine ganze To-Do-Liste drauf und habe dann irgendwann wieder Zungen auf dem Boden. Aber ich könnte nicht sagen, dass es Jesus war, der mich permanent überfordert. Er überfordert mich nicht. Vielleicht hätte er gar nicht wollen, dass ich in etwas einsteige und ich habe trotzdem Ja gesagt. Dann wäre es vielleicht gut, ich steige wieder dort aus. Oder vielleicht hätte Jesus mir schon lange wollen klar machen, dass ich aus etwas aussteigen sollte, damit ich auch Kapazität habe, wieder etwas für etwas Neues. Nein sagen lernen zu dem, was Jesus nicht für mich will. Und eben, das andere ist auch so ein Geheimnis, mit anderen zusammenzuwirken. Nicht meinen, ich muss alles allein können. Jesus hat das schon richtig gemacht, dass die Aufgaben in seinem Reich unter allen verteilt sind. Eben, passen wir auch auf, wenn wir uns überverantwortlich fühlen bei gewissen Sachen. Ich bin verantwortlich für meine Aufgaben zusammen mit Jesus. Jeder soll an dem Platz, wo Jesus ihm zugewiesen hat, seine Aufgabe tun. Und die Bibel sagt uns und wir als Gemeinde auch wieder miteinander. Ich habe da nochmal einen Punkt, dass man auch in Gott ruht, im Sinn von, ich weiss in Gottes Augen, bin ich wertvoll, bin ich geliebt, auch wenn ich an meine Grenzen komme und die Erwartungen der anderen nicht erfüllen kann. Auch wenn der andere mehr Erfolg hat. Ich einfach darf sagen, und? Was ist jetzt einfach das, was Gott von mir will? Ich muss ja nicht den nächsten Billy Graham oder weiss ich nicht, wer sie. Also auch, achte da auch gut auf dich selber. Und lass Gott Gott sein. Bis ich gemerkt habe, dass ich nicht der Retter der anderen Menschen bin, sondern dass Gott das ist. Manchmal ist es meine Aufgabe, jemandem zu helfen, für andere zu beten und dann Gott zu vertrauen, ihm die Menschen zu überlassen und zu wissen, sie sind in guten Händen. Je nachdem, wie du gestrickt bist, musst du überall noch helfen und überall einspringen und so weiter. Und vielleicht traust du Gott gar nicht zu, dass er selber eben jetzt auch schaut und Lösungen hat. Und ich glaube, wenn wir auf diese Art und Weise einen Dienst tun, nämlich wirklich mit Jesus Christus und in seiner Kraft, dann sind die Arbeit, dann ist die Mühe, dann ist die Anstrengung und all das Schwierige, was wir erleben, eben zusammen mit Jesus im Werk des Herrn. Das heisst nicht, dass es dann nicht auch Mühe macht, aber wir werden garantiert nicht ausbrennen. Und jetzt kommen wir auf die Schlussrunde. Der Paulus sagt, und da habe ich neue Genfer Übersetzung und Zürcher Übersetzung, beide drauf, dann macht der Paulus uns noch Mut. Er sagt, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn. Jawohl, merkt ihr, wenn ihr die neue Genfer Übersetzung noch einen Satz weiterleset, dann kommt alles wieder ins richtige Lot. Aber wir arbeiten nicht für die Sache des Herrn, sondern mit Jesus Christus in seinem Dienst. Aber nicht für ihn und alles Mögliche und Tag und Nacht. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Oder die Zürcher Übersetzung, die sagt, ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Ich habe dann gedacht, und woher? weiss ich das? Woher weiss ich, dass es nicht umsonst ist, wenn ich mich engagiere? Woher weiss ich das? Ja, ganz einfach, wenn es mir einer sagt. Und am besten ist es immer, wenn es schriftlich in der Bibel steht. In der 2. Chronik 15,7 heißt es: Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht schlaff werden, denn es gibt einen Lohn für euer Tun. Vielleicht erinnert ihr euch im Zusammenhang mit Gott Vertrauen als Lebensstil, hey, dort haben wir es schon gehört. Und Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Hey, wisst ihr noch, was dem passiert? Wenn Jesus kommt, dann werden wir himmlisch. Yeah, da können wir uns verlassen. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Aber eben, das, was ich gemacht habe, in seinem Auftrag, zusammen mit ihm, in seiner Kraft und nicht einfach den Haufen anderes Zeug auch noch. Aber den Lohn gibt es auch nur dann, wenn wir auch dran sind. Weil wenn kein Werk vorhanden ist, dann gibt es auch keinen Lohn für diese Sachen. Jeder kommt individuell über, was seinem Werk am Gesamtertrag von seinem Leben entspricht. Und um was geht es bei dem Werk? Ein Leben gelebt in der Verbindung mit dem Herr, für den Herr und mit ihm für seine Sache. Und so darf Ostern 2.0 weitergehen. Nicht nur mit feiner Schoggi, sondern irgendwann einmal mit unserer eigenen Auferstehung und in der Zwischenzeit mit Jesus unterwegs, in seinem Auftrag, in seiner Kraft, an seinem Werk, zusammen mit ihm. Ich möchte gerne beten für das. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns in allem Jesus ähnlich machen wirst, sogar in der Auferstehung von unserem eigenen Körper werden wir seiner Ehrlichkeit wahnsinnig näher kommen. Und danke, dass wir auf dem Weg in den Himmel dürfen etwas bewegen auf dieser Welt. Dann dürfen sagen, was vielleicht auch so ihr Weg könnte sein. Und ich weiss, dass ich da selber auch auf mich aufpassen muss. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach jetzt auch in der nächsten Zeit zu jedem Einzelnen redest, der die Predigt gehört hat. Und dass du jedem klar machst, wo wir vielleicht auch über das Ziel ausgeschossen sind. Oder dort, wo wir vielleicht gar nicht uns auf die Socken gemacht haben. Aber danke, dass es nicht einfach um Aktivismus geht, um immer mehr und jederzeit und alles und nie gut genug. Danke, dass es darum geht, in der Beziehung zu dir zu hören, in der Beziehung zu dir Sachen anzupacken, in der Kraft von dir diese Sachen zu machen und auch im Vertrauen auf dich genau Sachen wieder in deine Hände zurücklegen und dich weiterwirken zu lassen. Danke, dass du uns da hilfst. So, dass wir wirklich von ganzem Herzen für dich leben, unser ganzes Leben dürfen investieren in die Nachfolge von dir, ohne dass wir irgendwann kaputt sind und ausbrennt sind aus unguten und unschönen Gründen. Danke, dass du uns da hilfst, zu uns redest. Danke für Korrektur und danke für einen neuen Weg mit dir. Amen. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Ostern geht weiter. Studiere doch vielleicht in dieser Woche 1. Korinther 15 und macht euch Gedanken, warum mache ich, was ich mache? Mache ich es in der richtigen Art? Oder vielleicht auch, warum mache ich nicht, was ich mache? Und was sagt Jesus da dazu? Ich wünsche euch ganz einen schönen Sonntag. Ich würde mich freuen, etwas von euch zu hören. Und in dem Fall eine gute Zeit und auf Wiedersehen und Wiederhören.